Deutschlandfunk zur Diskussion.
Wir kochen damit und heizen damit. Industrieanlagen erzeugen enorm hohe Temperaturen. Auch für die Stromerzeugung, mitunter für das Autofahren, brauchen wir Gas. Und aus dem fossilen Rohstoff werden auch Kunststoffe und Arzneimittel hergestellt. Am Gas hängt also einiges. Doch die russische Führung hat ihren Export gedrosselt und sie könnte den Gashahn weiter zudrehen. Ab dem 11. Juli wird die Gaspipeline Nord Stream 1 gewartet und ein paar Tage lang stillgelegt. Ja, und ob danach wieder Gas fließt, das weiß wohl nur Wladimir Putin. Und was dann? Wie kann Deutschland mit der Gasmangellage umgehen? Wo können wir sparen? Und wer sollte für die jetzt schon gestiegenen Preise bezahlen? Das diskutiere ich heute Abend mit meinen Gästen. Mein Name ist Sena Fröndrich und ich freue mich auf Achim Derks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Leon Hirt von der Hertie School, Juniorprofessor für Energiepolitik. Außerdem dabei ist Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds und Mona Neubauer, Landesministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie in Nordrhein-Westfalen von Bündnis 90 Die Grünen. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Guten Abend in die Runde.
Guten Abend.
Guten Abend.
Aktuell haben wir die zweite Warnstufe des Gasnotfallplans. Frau Neubauer, aus Ihrer Sicht, ist das im Moment alles noch handelbar und Herbst, Winter werden schwierig? Wie bewerten Sie die Lage?
Also, schönen guten Abend. Ich glaube, die Lage ist tatsächlich ernst, aber sie ist stabil. Mit der Ausrufung der Alarmstufe am 23. Juni aufgrund einer Störung der Gasversorgung ist sozusagen erstmal festzuhalten, dass es eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung gibt. Und was wir ja eigentlich jetzt über den Sommer machen müssen, ist, die Gasspeicher gut möglichst zu befüllen. Und jetzt droht in diesem Befüllen eben durch die Wartung von Nord Stream 1, Sie haben es in Ihrer Moderation angekündigt, es entscheidet Wladimir Putin, ob wieder Gas kommt oder nicht, einfach die Annahmen, die zu treffen oder zu erfüllen sind, nämlich die Gasspeicher auf 80 bzw. 90% voll zu kriegen, damit wir gut über den Winter kommen, ins Wanken zu geraten. Die gute Nachricht ist, im Moment ist ausreichend Gas eingespeichert, dass selbst wenn jetzt kein Gas kommt, wir keine Problemlagen kriegen. Aber die große Herausforderung wird sein, wie bekommen wir den Winter gewährleistet, im Winter ausreichend Gas zur Verfügung zu haben. Deswegen sind die Appelle, die alle Wirtschaftsministerinnen und Wirtschaftsminister, die Energieminister gerade aussprechen im Sinne der sofortigen Reduzierung von Erdgasverbrauch, wie auch dem schnellstmöglichen Inbetriebnehmen der neuen LNG-Terminals spätestens zum Januar 2023 unbedingte Voraussetzung, dass wir eben eine Unterversorgung in der Heizperiode vermeiden. Also es ist eine ernste Lage, aber sie ist noch stabil.
Mhm. Herr Hirt, als Wissenschaftler, da schauen Sie auch auf die Speicherstände, auch auf Börsenpreise. Wie beschreiben Sie aktuell die Lage?
Es ist völlig richtig, dass es keine akute Versorgungsunterbrechung gibt im Moment. Aber das bedeutet leider überhaupt keine Entwarnung. Es ist ziemlich wahrscheinlich oder auf jeden Fall zu befürchten, dass es aufs Jahr gesehen zu wenig Gas gibt. Und darauf kommt es an. In der Gaswirtschaft gilt sozusagen, der Winter hat bereits begonnen und jede Kilowattstunde Gas, die wir heute im Sommer verbrennen, fehlt möglicherweise im Februar und im März. Aus meiner Sicht, und ich kann mich da nur anschließen, es ist wirklich absolut notwendig und dringend, heute und jetzt mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, den Gasverbrauch zu senken. In Deutschland und in ganz Europa, in der Industrie und in den Haushalten und in der Stromerzeugung genauso.
Und welche Potenziale es da gibt, das werden wir in der nächsten Stunde besprechen. Herr Landsberg, Sie sprechen für die Städte und Gemeinden. Stadtwerke sind wichtige Gasversorger. Ist da noch alles im grünen Bereich oder machen Sie sich große Sorgen?
Nein, natürlich machen wir uns große Sorgen. Die Kommunen sind ja dreifach betroffen. Wir sind der große Verbraucher mit Kindergärten, Schwimmbädern, Schulen, Sporthallen, Krankenhäusern. Aber wir sind eben auch Träger der Stadtwerke, die teilweise zu horrenden Preisen jetzt das Gas kaufen müssen, aber den Preis, den erhöhten Preis, nicht an die Kunden zurzeit weitergeben dürfen. Da kann eine Schieflage entstehen. Und deswegen sagen wir, wir brauchen einen Rettungsschirm. Wenn die Stadtwerke in größerem Umfang in die Pleite gehen sollten, dann brauchen wir auf den Boykott der Russen gar nicht mehr warten. Dann funktioniert die Gasversorgung schon vorher nicht. Insofern sind die systemrelevant. Last not least sind wir als Kommune natürlich gefordert, jetzt Konzepte zu entwickeln und nicht erst im Herbst, sondern jetzt. Wo kann man was wie sparen? Das ist natürlich örtlich unterschiedlich. Und das dann auch noch den Bürgern zu kommunizieren. Insofern wird das für uns eine harte Zeit.
Mhm. Herr Derks, eine harte Zeit. Gilt das auch für die deutsche Industrie?
Ja, das wird auf jeden Fall ein sehr harter Winter. Solange jetzt die 40% des russischen Gases noch fließen oder flossen, hatten wir vielleicht noch eine Chance, ohne klare Mangelsituationen über den Winter zu kommen. Wenn nach der Wartungsphase, was viele im Moment vermuten, das Gas nicht mehr fließt, dann ist die Lage einfach nicht mehr stabil. Dann droht gerade für die Industrie sozusagen eine breitflächige Abschaltung oder Reduktion der Gasmengen im Winter. Und das hat dann gravierende, auch nicht nur einzelwirtschaftliche Auswirkungen, sondern auch volkswirtschaftliche. Dann wären wir mit Sicherheit in einer scharfen Rezession, weil wenn wir am Ende so unsere Prognose, wenn das russische Gas ausbleibt, dann fehlen am Ende aufs Jahr gerechnet um die 10%. Und das bedeutet, dass wahrscheinlich die Industrie die Hauptlast zu tragen hat, weil es andere prioritäre Verbraucher gibt. Und dann reden wir über Reduktionen im Gasverbrauch im Winter von dem Durchschnitt vielleicht 50% auf die ganze Industrie. Und das würde zu massiven Verwerfungen führen, nicht nur bei einzelnen Unternehmen, sondern in der Wertschöpfungskette insgesamt. Ich glaube, dass diese sozusagen Schärfe, die da sozusagen der Schwierigkeiten, die auf uns zukommt, im Moment in der Breite der Bevölkerung noch nicht klar ist. Umso wichtiger, und das haben ja auch die Vorredner schon gesagt, ist, dass wir jetzt alles unternehmen, um Gas einzusparen. Die Schwierigkeit in der Industrie ist, die Einsparpotenziale haben angesichts der sechsfach so hohen Gaspreise ja alle schon versucht zu schöpfen in der energieintensiven Industrie. Hier geht es einfach darum, dass ohne Gas einfach nicht produziert werden kann. Weniger Gas bedeutet dann weniger Produktion und im Zweifel auch weniger Beschäftigung. Das ist einfach die große Sorge, die viele Unternehmen halt im Moment umtreibt. Und ich stimme allen zu, was die Gegenmaßnahmen angeht, LNG, Umstieg, Gas, Verstromung auf Kohle, alles, was da in der Pipeline ist. Aber es wird sozusagen ohne russisches Gas leider nicht reichen. Und das ist eben die große Sorge, die viele Betriebe umtreibt.
Und das wollten wir gerne mal ganz konkret wissen. Und ich konnte am Nachmittag mit Clemens Schmees sprechen. Der ist Geschäftsführer der Edelstahlgießerei Schmees mit Standorten in Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Und er hat mal beschrieben, wie sein Unternehmen derzeit auf die Gasversorgung blickt. Da hören wir mal rein.
Also die aktuelle Gaslage, die führt bei uns zu großer Verunsicherheit. Jetzt im Moment merken wir noch nichts. Unser Gas, was wir in den Verträgen geschlossen haben, das fließt und die Auftragsbücher sind voll.
Wie ist das denn mit den Gaspreisen? Wie sehr schlagen die denn schon durch?
Wir hatten einen sehr, sehr komfortablen Vertrag oder zwei komfortable Gasverträge mit unseren örtlichen Anbietern, hier die Stadtwerke. Den Fehler, den ich mir persönlich ankreide, ist, dass wir nicht schon Anfang letzten Jahres nochmal neu in die Verhandlungen gegangen sind und das Ganze hätten verlängern können. Dann wäre eine Sorge des Preises wäre dann weniger gewesen. Dadurch, dass der Vertrag Ende September ausläuft, haben wir den mit einem süddeutschen Anbieter jetzt neue Konditionen verhandeln können. Das ist der vierfache Preis des jetzigen, aber wir sind froh, dass wir da auch diesen Preis 3 Jahre haben binden können und sehen von daher optimistisch in die Zukunft oder sahen optimistisch in die Zukunft, bis jetzt hier die zweite Alarmstufe ausgerufen worden ist.
Was hat das bei Ihnen ausgelöst, beziehungsweise wenn man noch einen Schritt weiter gehen sollte, die dritte Stufe ausgerufen werden? Wie können Sie sich überhaupt darauf vorbereiten?
Ja, das ist die Frage, kann man nicht so ad hoc beantworten. Die Bedrohung ist, was ja jeder uns jetzt hier vorgaukelt, dass Nord Stream 1 abgeschaltet wird oder abgeschaltet bleibt. Da wird uns schon Angst und Bange, denn wir können unserer Produktion nicht einfach Gas frei machen. Das geht nicht. Es gibt Alternativen. Ja, die Alternativen wären im Strom, die wären eventuell im Öl. Aber das ist alles noch sehr, sehr ineffizient. Und selbst wenn wir auf diese Alternativen, die es gibt oder die vielleicht noch sogar entwickelt werden, da haben wir Lieferzeiten von über einem halben Jahr, also fast bis zu einem Jahr. Und wir sind auch daran, uns Lösungen auszudenken, wie wir das Ganze auf Hybride, auf Wasserstoff umstellen können. Aber das ist ja noch lange nicht spruchreif. heißt also, bis der Wasserstoff kommt, das wird noch einige Jahre in Anspruch.
Fürchten Sie denn, dass wenn die Bundesnetzagentur die Gasmengen zuteilen sollte, dass Sie dann auch davon betroffen sein könnten und dann runterfahren müssten? Oder glauben Sie, dass dieser Kelch an Ihnen vorübergehen könnte?
Das wäre schön, wenn der an uns vorübergehen könnte. Ja, ich glaube, die Systemrelevanz, die wird uns schützen, denn wir machen ja nicht nur Bauteile für die Nahrungsmittelindustrie und andere Sachen. Wir beliefern auch Ventile und Armaturen und Pumpen für LNG-Terminals. Allerdings, in irgendeiner Form wird es uns treffen. Und wenn die uns hier den Gashahn zudrehen, dann stehen unsere 280 Mitarbeiter in Kurzarbeit null.
Was würden Sie sich wünschen?
Wenn die Russen uns den Gashahn abdrehen sollten, dann würde ich mir wünschen, dass wir zumindest eine Teiltranche Gas weiterbekommen, um den Betrieb auch in irgendeiner Form aufrecht zu erhalten zu können. Es ist zwar nicht schön und es wird dann sicherlich unbequem werden, aber wir haben eine deutliche bessere Überlebenschance, wenn wir in irgendeiner Form über 3 oder 4 Arbeitstage den Gas in vollem Umfang zur Verfügung gestellt bekommen.
Also die Kosten noch okay, aber sonst viel Unsicherheit und auch wenig Chance zum Gassparen, sagt Clemens Schmees. Herr Hirt, wenn wir uns jetzt die Potenziale beim Gassparen nochmal insgesamt anschauen, wo sollten wir jetzt sparen, um auch wirklich über den nächsten Winter zu kommen? Wo sehen Sie die größten Potenziale im Moment?
Also das Problem ist ja, dass alle glauben, sie sind systemrelevant und bei ihnen ist es ganz besonders dringend und ich verstehe das vollkommen. Also ich glaube, so fühlen sich die meisten Betriebe und wahrscheinlich auch die meisten Haushalte bei der Vorstellung, dass nicht ausreichend Gas zum Heizen da ist im Winter. Das Problem ist ja, dass diese Frage wahnsinnig komplex ist. Ich möchte mal ein Beispiel nennen oder vielleicht 2, 3 Beispiele aus der Industrie. Der größte Gasverbraucher in Deutschland ist die Grundchemie und da wiederum der größte ist die Ammoniakherstellung. Jetzt könnte man sagen, Wer braucht schon Ammoniak? Da kann man auf Ammoniak verzichten und dafür können wir die Wohnungen heizen. Ammoniak ist aber der Rohstoff, aus dem Düngemittel hergestellt werden. Und Düngemittel sind gerade wahnsinnig wichtig, um die globale Lebensmittelknappheit in Schach zu halten. Das heißt, wir stehen als Gesellschaft jetzt vor der wirklich ganz harten Entscheidung, die deutsche Düngemittelherstellung einzustellen. Der zweitgrößte Gasverbraucher in der Industrie ist die Lebensmittelindustrie. Gas wird beispielsweise benötigt, um Milch zu pasteurisieren oder Lebensmittel haltbar zu machen durch Erhitzung. Es ist ja schlecht vorstellbar, dass wir in Deutschland und Europa die Milchproduktion einstellen. Also wenn wir der Lebensmittelindustrie das Gas abdrehen, heißt es innerhalb von wenigen Tagen kein Milch mehr in den Supermärkten Europas. Das sind ja ebenfalls Konsequenzen, die kaum vorstellbar sind. Ich glaube, es ist fast nicht denkbar, dass wir jetzt hier in der Sendung oder auch eine Behörde diese Entscheidung von zentraler Stelle treffen kann, weil da hängen Lieferketten dran, da hängen komplexe Zusammenhänge in der Chemie dran, die kaum zu überblicken sind. Ich glaube, der einzig sinnvolle Koordinationsmechanismus, um diese Frage zu beantworten, ist der Preis. Mit anderen Worten, der Preis für Gas an der Börse, der jetzt schon um das 15-fache gestiegen ist gegenüber des Vorkrisenniveaus, der tut zwar wahnsinnig weh und der tut den Unternehmen auch wahnsinnig weh und der wird den Haushalten auch wahnsinnig weh tun, wenn er durchgereicht wird. Aber dieser Preis ist notwendig, damit sich jedes Unternehmen und alle Bürgerinnen fragen, wo können wir sparen und diese Sparmaßnahmen dann auch umsetzen.
Frau Neubauer, wie sehen Sie das, was Herr Hirt jetzt gerade aufgefächert hat? Also der Preis sollte wirklich durchschlagen auf allen Ebenen, damit wir eine Reaktion haben. Also nur wenn Gas das kostet, was es wirklich kostet und wir den Preis dafür zahlen, dann wird auch eingespart. Wie sehen Sie das?
Also erstmal ist festzuhalten, dass Herr Wirt das ja sehr treffend beschrieben hat, wie komplex die Herausforderung ist und wie groß die Herausforderung ist, die es jetzt zu lösen gilt, wegen der richtigen Sanktionen, um das auch nochmal zu sagen, wegen des Angriffskriegs von Wladimir Putin auf die freiheitlichen Werte der Ukraine. Und jetzt merken wir individuell vielleicht noch gar nicht so sehr, aber alle, die in Verantwortung stehen als Unternehmerinnen, Unternehmer, alle die sich überlegen, wie kann ich eigentlich die Betriebskosten in einem Krankenhaus, in einem Kindergarten bei explodieren Mieten, Heizkosten. Wie kann ich das eigentlich alles stemmen? Alle, die in Verantwortung stehen, in Kommunen, auf Landes- und auf Bundesebene. Die Komplexität braucht kluge Netzwerke, die diese Idee des permanenten Monitorens erstens souverän und konzentriert machen, sodass wir immer einen aktuellen Stand der Lage haben. Und zweitens die Lösungen, die möglich sind. Herr Schmees hat darauf hingewiesen, dass es eben jetzt kurzfristig gar nicht möglich ist, über Wasserstoff zu ersetzen. Aber ich sag mal, ein Angebot, was ja von der Bundesregierung hoffentlich dann jetzt diese Woche noch beschlossen wird, also ein Gesetz, wonach es schnell möglich sein wird, einen Fuel Switch hinzubekommen, um Gas rauszunehmen aus dem sozusagen Energieerzeugen und andere Treibstoffe, andere Rohstoffe einzusetzen, sodass wir das Gas speichern können, um die beschriebenen Branchen eben so gut wie möglich durch eine mögliche Gasmangellage zu führen, ist ganz, ganz essentiell. Und ich glaube, was aber auch eine wichtige Nachricht ist, ist, dass es ja Schutz gibt für, und das ist ja vielleicht nicht uninteressant, die wichtigen Bereiche wie zum Beispiel Krankenhäuser, über Regelungen, die in dem in Gesetzen geregelt sind, dass es eben für Verbraucherinnen und Verbraucher erstmal einen Schutzmechanismus gibt, dass eben die Wohnungen warm bleiben. Aber das ist auch für soziale Infrastruktur, also die benannten Krankenhäuser, dass auch da Schutzmechanismen greifen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ist der Preis derjenige, der dazu führen kann und dazu führen muss, dass mehr gespart wird? Ich würde sagen, die erste gute Nachricht ist, dass die Appelle und Maßnahmen zur Verringerung ja schon erste Wirkung zeigen. Ich will auch sagen, das reicht noch nicht aus, aber bundesweit zumindest sind wir jetzt um knapp 15% niedriger im Gasverbrauch als in den ersten 5 Monaten des Vorjahres. Das hat unterschiedliche Zusammenhänge, aber einer der Zusammenhänge ist eben auch, dass der Preis so gestiegen ist. Und jetzt ist die spannende Frage, wie kriegen wir jetzt die Kosten gut verteilt? Und dabei ist der Vorschlag einer Umlagefinanzierung, also zu sagen, alle Gaskunden gehen in ein Umlagesystem, sodass nicht die, die, ich sag mal, jemanden haben, der langfristig geplant hat, gut durchkommen, und die, die einen Versorger haben, der ganz kurzfristig eingekauft hat, dann das nicht mehr mitstemmen können. Und da geht es ja um alle Bereiche Wirtschaft wie Privatkunden. Deswegen ist ein Umlagefinanzierungssystem das, was, glaube ich, die solidarischste Lösung ist und vorzügig zu behandeln wäre.
Bremst das dann nicht auch wieder den Preis? Herr Landsberg, vielleicht auch an Sie, beziehungsweise bremst das dann nicht den, also die durch das Umlageverfahren werden die Preise, so wird vermutet, nicht so stark durchschlagen. Herr Landsberg, wie sehen Sie das? Steuerung über den Preis, deutliche Preissignal?
Also ich glaube, dass wir dieses Preissignal brauchen, dass es auch jetzt schon wirkt. Und dass die Umlage der richtige Weg ist, weil es es etwas abmildert, aber trotzdem wird das erheblich steigen. Und wir werden natürlich eine Diskussion bekommen, können sich das Leute mit niedrigem oder mittlerem Einkommen trotz Umlage noch leisten? Meine Antwort lautet nein. Und die nächste Frage ist, und da ist natürlich auch die Politik gefragt, ist in der weiten Teilen der Bevölkerung dieses Bewusstsein, die Lage ist ernst, wir müssen sparen. Da sage ich immer ein ganz persönliches Beispiel. Ich habe vor 2 Wochen übrigens im Deutschlandfunk gesagt, es sei richtig, den Vermietern zu erlauben, im Winter, die Rechtsprechung lässt das zurzeit nicht zu, die Temperatur abzusenken. Bisher ist es 20 bis 22, habe ich gesagt, also 19 bis 21 Grad. Sie glauben nicht, was ich für Mails bekommen habe. Die sind größtenteils was für ein Staatsanwalt. Das Harmlose war noch, was geht mich in der Ukraine an? Ich will meine warme Wohnung haben. Also dieses Gefühl, diese Gesellschaft steht zusammen, erkennt das Problem, spart, wo sie kann. Da ist noch viel, viel Luft nach oben, und das müssen wir transportieren, und das ist ja auch der Sinn dieser Sendung heute.
Mhm. Herr Landsberg, was Sie da gerade beschrieben haben, das ist auch was, was wir auch in den Hörerrückmeldungen zum Teil gespiegelt bekommen. Herr Derks, dieses Zusammenstehen, dieses, ja, vermissen Sie das auch? Haben Sie auch das Gefühl, es ist in der Industrie vielleicht schon angekommen, bei den Unternehmen, aber in der Bevölkerung sonst vielleicht noch nicht so durchschlagend, dass jetzt gespart werden müsste?
Ich glaube, die Dramatik ist in der Tat in der Bevölkerung noch nicht angekommen, dessen, was da im Winter auf uns zukommt. Vor allen Dingen ist der Blick auf die eigene Wohnung natürlich vordergründig naheliegend. Aber in der zweiten Runde ist vielleicht die Temperatur der Wohnung auch für den einzelnen Bürger das kleinere Problem. Denn wenn wir tatsächlich wirtschaftliche Verwerfungen bekommen, und zwar dann in der ganzen Wertschöpfungskette, Herr Hirt hat es an ein paar Beispielen dargelegt, dann ist jeder noch viel stärker betroffen. Wenn die Waren in den Regalen fehlen, wenn der eigene Job sozusagen in der Industrie gefährdet ist, zumindest die Kurzarbeit droht, dann sind das sehr viel gravierendere Auswirkungen als 2 Grad weniger geheizte Wohnung. Und die Punkte sind ja eben leider nicht so einfach. Ich will auf ein paar Sachen eingehen. Mhm. Herr Hirt hat auf den Preis hingewiesen. Natürlich ist der Preis wichtig, aber der wirkt schon seit einem Jahr gravierend. Und nochmal, in der Industrie, da hat Herr Schmees auch darauf hingewiesen, geht kurzfristig da nichts mehr. Da bedeutet Einsparung beim Gas tatsächlich Produktionsreduktion. Und ob dann unbedingt die Betriebe ihre Produktion einstellen, die am wenigsten wichtig sind, aus unserer aller Sicht, ist eine ganz andere Frage. Und Herr Hirt hat auch zu Recht darauf hingewiesen, dass es schwierig ist, die richtigen Betriebe abzuschalten. Wir werden aber zumindest ohne russisches Gas ab Ende Juli nicht drum hinkommen, auch Betriebe im Gasverbrauch zu reduzieren, die aus unserer aller Sicht systemrelevant sind. Das ist genau die Situation, in die wir drohen, in den Winter hineinzulaufen. Und selbst unter optimistischen Annahmen zum Switch und zu den Energieimporten. Denn ich sage mal, beim Umstieg auf Öl sozusagen für die Verstromung von Gas gibt es einfach Grenzen. Wir werden nicht die ganze Gasverstromung umstellen können, allein schon, weil im Süden der Republik Gaskraftwerke für die Stromversorgung gebraucht werden, weil wir KWK-Anlagen nicht abstellen können. Damit relativieren sich hier manche Potenziale. Wenn jetzt die Kernkraftwerke in Frankreich stillstehen, dann wird die Gasnachfrage übrigens von der Seite auch noch zunehmen, weil der Strombedarf steigt in Frankreich. Das alles zeigt, es ist sehr, sehr eng. Und wir werden am Ende, und da ist sozusagen die Bundesnetzagentur nicht zu beneiden, ohne russisches Gas vor der Frage stehen, wen werden wir abschalten müssen, und zwar obwohl es sehr, sehr schmerzhaft wird. Und es wird dann auch manches schiefgehen, weil wir die Wertschöpfungsketten nicht überblicken können. Mein letzter Punkt, vielleicht auch das zu dem Thema Preisüberleitung, Preisüberwälzung über die Umlage. Da geht es ja immer nur darum, dass an den Verbraucher diese Umlage weitergegeben wird. Der Industriebetrieb ist dann am Ende der Verbraucher, weil er das Gas braucht für die Prozesswärme oder auch als Rohstoff für seine Produkte in der chemischen Industrie. Er kann es als Unternehmen aber nicht weitergeben, weil er in der Regel vertragliche Bindungen hat mit seinen Abnehmern, Beispiel Automobilindustrie, Zulieferer oder auch jemand, der in der Medizintechnikbranche Schläuche für Dialysegeräte hat und feste Verträge hat. Da gibt es eben keine Regelung der Überwälzbarkeit. Da stehen die Unternehmen vor der Frage, stelle ich den Betrieb ein und riskiere eine Vertragsstrafe oder was mache ich? Das ist die große Schwierigkeit. Diejenigen im internationalen Wettbewerb sind Kupfer und Stahl, werden sich auch sehr schwer tun, weil die Gaspreise eben andernorts in der Welt nicht so explodiert sind. Also alle die Gedanken sind richtig, aber am Ende bleibt eine Lücke und die wird uns so denn das kommt, wie manche oder wie viele jetzt befürchten, ernsthafte Schwierigkeiten bringen. Das sage ich deshalb, weil in der Tat wir in den privaten Haushalten, aber auch natürlich in den Bürogebäuden, in den nicht energieintensiven Unternehmen alles tun müssen, um hier noch weiter Einsparungen jetzt in den nächsten Monaten zu erzielen.
Mhm. Auf das Einsparen würde ich jetzt gerne direkt nochmal, Herr Landsberg, mit Ihnen eingehen. Welche Möglichkeiten haben denn die Kommunen da? Ich denke an die Schwimmbäder, wir haben die Schulen, Kitas. Welche Bereiche können denn da auch noch einen Beitrag leisten, um jetzt einzusparen?
Also die Kommunen können einen Riesenbeitrag leisten. Das ist örtlich natürlich unterschiedlich. Vielleicht nochmal im Klartext, 1 Grad weniger spart 6-7% Energie. Schwimmbäder, Turnhallen, Sporthallen, auch Verwaltungsgebäude. Das wird natürlich von Ort zu Ort unterschiedlich sein. Also ich höre häufig, dass man gesagt, macht uns mal einen Maßnahmenkatalog. Das können wir nicht. Beispiel, es gibt mehrere Städte, die ich kenne, die haben Schwimmbäder. Da wird das Schwimmbad aus der Abwärme eines Industrieunternehmens geheizt. Das nützt nichts, das abzustellen. Oder wenn das völlig über Solar läuft. So, dann haben wir natürlich immer noch die Möglichkeit zu sagen, wir schicken einen Teil der Leute ins Homeoffice, beheizen bestimmte Dinge nicht. Das ist auch nicht so ganz einfach. Brauchen Sie eine Vereinbarung mit dem Personalrat. Also das Potenzial ist schon riesig. Und auch die Aufforderung, also saniert doch jetzt schnell energetisch. Das ist auch gut gesagt, aber schwer gemacht. Es gibt weder die Unternehmen mit den Materialien noch die Fachkräfte. Das heißt, kurzfristig ist das nicht umzusetzen. Und bei der Frage, da sind wir ähnlich, was Herr Derks eben beschrieben haben, in der schwierigen Lage. Sollen wir differenzieren zwischen Schule und Kindergarten? Kann man schon drüber streiten. Sollen wir alle Schwimmbäder zumachen oder nur eins? Oder soll man mit der Nachbarschaft kooperieren? Eins lassen wir, ein anderes nicht. So wie Sie das mit Bürgern besprechen, wissen die immer, bei wem man das macht, nur nicht bei sich selber. Und das muss Kommunalpolitik aushalten. Aber diese Diskussion müssen wir jetzt vorbereiten. Also wir können natürlich eine Menge einsparen, selbstverständlich. Aber das wird hart für viele Betroffene, muss man auch sagen.
Mangelware, Gas, Deutschland im Energienotstand, darüber diskutieren Achim Derks vom DEHK, der Energieökonom Leon Hirt, Gerd Landsberg, gerade gehört vom Städte- und Gemeindebund, und die stellvertretende Ministerpräsidentin von NRW, Mona Neubauer, hier in der Diskussion im Deutschlandfunk. Frau Neubauer, wir haben jetzt gerade besprochen, dass es sozusagen, Herr Landsberg hat es gerade auch nochmal angesprochen, dass es ja vielleicht noch nicht so das Bewusstsein dafür gibt. Finden Sie da politisch die richtige Sprache, an Haushalte zu appellieren, zu sagen, das muss jetzt einfach sein? Wir hatten jetzt auch kürzlich den Fall in Sachsen, dass da eine Wohnungsgenossenschaft nur noch zu bestimmten Uhrzeiten warm Wasser bereitstellt. Und das sorgt ja für enorme Kritik und für einen Aufschrei.
Ja, ich glaube, die wichtige Voraussetzung ist, ein Bewusstsein dafür herzustellen. Es gibt Aufklärungs- und Werbekampagnen, Energie einzusparen, Energieeffizienzmaßnahmen zu nehmen. Ich kann für Nordrhein-Westfalen sagen, dass was möglich ist, an Beratung zu leisten, zu unterstützen. Wie kann man das einsparen? Wo kann man effizienter werden? Wird in herausragendem Maße gerade aus den Verbraucherzentralen heraus unternommen. Und doch, muss man sagen, ganz klar ist, es gibt ja keine Verpflichtung, dass Privathaushalte ihre Gasverbräuche reduzieren. Aber es braucht sozusagen eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung, diesen Verbrauch so weit runterzudrosseln, um eben der Wirtschaft an der Stelle zu helfen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen fast über 50% der Wohnungen mit Gas beheizt. Und ich glaube, wirklich mit allen Kräften in einer guten Aktion des sich Unterhakens. Da sind natürlich Akteure wie Städte- und Gemeindebund, die kommunalen Spitzenverbände, die Industrie- und Handelskammern, Unternehmer NRW, die Verbraucherzentralen. All diejenigen sind ganz wichtig dafür, dass man gemeinsam die Kraftanstrengung übernimmt und oder unternimmt und sagt, wir müssen jetzt wirklich ernsthaft runter. Ich glaube zum Beispiel auch, dass die öffentliche Hand, also wo es möglich ist, in den Kommunen runterzugehen mit dem Energieverbrauch, wo es möglich ist, im Land, in den Verwaltungen. Naja, ich glaube, es wäre eine kluge Entwicklung, wenn wir prüfen würden, inwiefern eigentlich sind unsere Systeme zum Beheizen der öffentlichen Gebäude, also der Bürogebäude, wie weit kann man da sagen, lässt sich dabei Energie einsparen? Wann fängt die Heizung an zu arbeiten und wann hört sie auf zu arbeiten? Also kann man die Nachtabsenkung verlängern, solche Dinge? Kann man sagen, man kann da auch die Zimmertemperatur runterregeln. Das muss natürlich alles gut und wohl besprochen sein mit allen, die daran beteiligt sind. Aber ich glaube, jede und jeder muss seinen Beitrag dazu leisten, denn jede Kilowattstunde zählt in der Tat. Und dafür eine Öffentlichkeit herzustellen, das Bewusstsein zu schärfen. Und ich glaube, Sie haben es gerade beschrieben, wie weit weg die Situation des Krieges in der Ukraine für die Menschen gerade in der Bundesrepublik ist. Es gibt einen Grund. Es gibt eine Ursache. Die Ursache ist nicht, dass Politik gerade versagt, sondern die Ursache ist, dass es einen Angriffskrieg gibt auf Europas freiheitliche Werte und dass wir, wenn Sie so wollen, mit einer Haltung jetzt auch zeigen können, dass wir es eben hinkriegen, wenn wir alle unterhaken, wenn wir alle dafür sorgen, dass wir ausreichend Gas einsparen, dass wir gut durch eine Gasmangellage, sollte sie wirklich eintreten, kommen. Aber wirklich wichtig ist, das Bewusstsein herzustellen.
Weil man natürlich schon fragen kann, ob wir uns mit unserer russischen Energieabhängigkeit, mit der Abhängigkeit von russischem Gas, auch der Gasimporteur Uniper ja vor allem allen voran, der jetzt wahrscheinlich staatlich gestützt wird, nicht selbst auch in diese Situation gebracht haben. Herr Hirt, daran auch nochmal anknüpfend, wir reden jetzt viel über das Unterhaken, so hat es Frau Neubauer genannt. Reicht das oder brauchen wir nicht doch eine Verpflichtung, wenn jetzt auch allein der Preis am Ende vielleicht nicht steuernd wirkt?
Also vielleicht nochmal ganz kurz einen Blick auf die technischen Möglichkeiten und dann auf die Frage, wie wir zu denen kommen. Also es gibt unzählige Einzelmaßnahmen, die alle wichtig sind und die alle ihren Beitrag leisten können. Jedes Kohlekraftwerk, was zurück von der Reserve zurück an den Markt kommt, hilft. Jede Wärmepumpe, die gebaut wird diesen Sommer, jede Solarzelle, jedes Windrad, jede Energieeffizienzmaßnahme in den Betrieben und jede Brennstoffumstellung in der Industrie, das alles hilft. Aber ganz realistisch, all diese Maßnahmen werden für diesen Winter keinen Riesenunterschied mehr machen. Es gibt zwei wirklich große Hebel und ich möchte die nochmal wiederholen, die wurden hier alle schon genannt. Der eine ist das Sparen in der Raumwärme, also in Wohnungen und Büros durch intelligentes Lüften, durch ein paar Grad kühlere Räume, durch besser eingestellte Heizungen. Das haben wir alle, jede und jeder von uns in der Hand. Und die andere, der zweite wirklich große Hebel, ist die Kürzung von Produktion in der Industrie. Das heißt, der Verzicht auf Güter, die in der Industrie hergestellt werden können, Güter, die wir alle volkswirtschaftlich brauchen und gerne hätten. Und da dürfen wir uns nichts vormachen, dass das schmerzhaft wird, sowohl für die Beschäftigten, aber eben auch für die ganze Volkswirtschaft, für alle von uns, weil diese Dinge dann fehlen in unserem Leben.
Wenn ich da Herrn Hirt noch mal gerade ergänzen darf, gerne. Also die Absenkung der Raumtemperatur. Da sind wir uns ja alle einig, dass das sinnvoll ist. Nur man muss wissen, dass das rechtlich nicht geht, wenn der Gesetzgeber nicht eingreift. Nach der Rechtsprechung, wenn der Vermieter unter 20 Grad ist, darf der Mieter die Miete mindern. Also muss hier der Gesetzgeber die Voraussetzungen schaffen. Denn gerade in den großen Anlagen, wo ganz viele Leute zur Miete wohnen, sind ja häufig auch kommunale Wohnungsbauunternehmen, wäre das eine feine Sache. Jedenfalls fürs Sparen wäre es fein, wenn man sagen könnte, okay, die Heizperiode beginnt später, das regeln wir gesetzlich und wir erlauben, wenn damit Energie entsprechend eingespart wird, dass das um 1 oder 2 Grad gesenkt wird. Aber das Signal muss kommen, sonst haben wir die ganzen Prozesse, wo die Leute stur sind und sagen, so, jetzt mindere ich eben die Miete.
Frau Neubauer?
Völlig richtig. Also völlig richtig. Dem stimme ich total zu. Und das ist übrigens auch einer der Vorschläge, die wir aus der Wissenschaftscommunity am 28. Februar, 4 Tage nach der Invasion, auf den Tisch gelegt haben und gesagt, wir müssen schnell ran ans Mietrecht. Wir hatten die Hoffnung, dass es schon für die letzte Heizperiode noch umsetzbar ist. Aber das muss diesen Sommer passieren, da stimme ich total zu.
Ja, aber Herr Hirt, das ist doch genau das Problem, über das wir reden. Die Politik hat verständlicherweise auch ein bisschen Furcht. Was glauben Sie, was in den Medien los ist, wenn Herr Habeck oder wer auch immer sich hinstellt und sagt, wir ändern jetzt das Mietrecht, um Gas einzusparen oder Energie einzusparen? Da kommt sofort, nein, man muss die Leute überzeugen und meine Oma, die friert schon bei 22 Grad. Das wird eine ganz schwere Geschichte, nur die muss jetzt anfangen.
Frau Neubauer, ich würde gerne Frau Neubauer erstmal nochmal in die Runde holen als politische Vertreterin. Haben Sie Furcht vor so einer Entscheidung?
Ich glaube, also Robert Habeck hat das Ganze auf eine quasi wirtschaftskriegerische Auseinandersetzung formuliert, ne? Und er trifft damit natürlich genau den Punkt, in der wir sind gerade in einer wirtschaftskriegerischen Auseinandersetzung. So. Und jetzt ist dann natürlich ein Abwägungsprozess zu treffen. Wenn auf der einen Seite in einer Gasmangelsituation hunderttausende Arbeitsplätze gefährdet werden. Es wurde ja gerade gesagt, wenn diese Gasmangellage für das Werk mit den 280 Mitarbeitern eintritt, dann geht es sofort auf Kurzarbeitergeld null. Das bedeutet übersetzt Ende mit den Arbeitsplätzen so. Und in dem Abwägungsbereich, dass Hunderttausende von Arbeitsplätzen in den industriellen Bereichen dann gefährdet werden und die Mängel daraus auf ganz viele Lebensbereiche durchschlagen würden, das ist ja eine unglaubliche Wucht. So, dann muss umso mehr gelten, dass in diesem Abwägungsprozess eben auch eine Verpflichtung, dass Privatkunden den Verbrauch drosseln müssen, in jedem Fall diskutiert werden muss. Also ganz klar, es ist ein gesamtgesellschaftliches Ding und deswegen gehört natürlich zum gesamtgesellschaftlichen Abwägungsprozess eine Folgeabschätzung zwischen wirtschaftlichen dramatischen Verwerfungen, die soziale Verwerfungen nach sich ziehen. Und da ist eine Verpflichtung, auch privat den Verbrauch zu drosseln, finde ich auf jeden Fall was wir diskutieren müssen.
Das machen wir ja, aber angenommen, es würde jetzt tatsächlich einen politischen Vorstoß dafür geben in Berlin. Würden Sie das unterstützen?
Also wenn der Abwägungsprozess der ist, wie ich ihn gerade beschrieben habe, und das ist ja keine Übertreibung, das ist ja sehr gut, wie jeweils meine Mitdiskutanten auch immer bestätigen, Herr Hirt und Herr Landsberg und Herr Derks. So, die Lage ist eben ernst, es gibt keinen Grund zur Panik, aber es ist richtig, dass man das vorbereitet, dass in einem Abwägungsprozess, das auf der einen Seite steht, soziale Verwerfungen aufgrund von Rissen in Produktionsketten, in Lieferketten und daraus resultierend eben die Arbeitslosigkeit und auf der anderen Seite eine Möglichkeit über ein Mietrecht essentiell einzusparen an Gasverbrauch, wenn man die Temperaturabsenkung um 2 Grad erhöht, dann ist das ein Abwägungsprozess, den ich unterstützenswert finde. Ja.
Vielleicht da nochmal anknüpfend.
Herr Hirt, gerne.
Aus Sicht der Wirtschaft, zum einen, ich kann der Frau Neubauer nur 100% zustimmen.
Herr Derks,
zustimmen.
Sie sind es jetzt, genau.
Ja, Herr Derks, genau. 100% zustimmen, weil also wir haben 2 Dinge. Wir müssen auf der einen Seite sozusagen als gesellschaftliche Akteure, sag ich mal Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften, Kommunen, glaube ich, da gemeinsam dieses Bewusstsein schaffen. Herr Habeck hat ja auch eine Energiesparkampagne gestartet, wo wir auch mit dabei sind und jeder muss sozusagen seine Hebel in Bewegung setzen. Wir versuchen jetzt auch über Webinare und Checklisten, gerade diejenigen Unternehmen, die nicht energieintensiv sind, wo es also ähnlich wie bei den Haushalten darum geht, sozusagen die Energie beim Heizen, bei der Klimaanlage einzusparen oder andere Energieeffizienzreserven noch zu heben, zu unterstützen. Das ist das eine. Das andere ist bezogen auf die privaten Haushalte. Ich glaube, da haben wir ja schon eine Bewegung. Am Anfang hieß es ganz klar, wir haben die EU-Verordnung, an die privaten Haushalte dürfen wir nicht ran. Jetzt reden wir zumindest schon sehr deutlich darüber, dass die privaten Haushalte auch etwas machen müssen. Jenseits der Regulierung, glaube ich, wenn die Umlage kommt, die dann ja auch überwälzt wird auf den Verbraucher und die Energiepreisrechnung, insbesondere die Gasrechnung, dann doch deutlich ansteigt, spätestens dann ist der Druck auch da. Und wenn wir den sozusagen gemeinsam aushalten müssen, dann wird er sozusagen auch dazu führen, dass in den Haushalten das Nachdenken und die Bereitschaft zum Energiesparen nochmal zunimmt. Also von daher, es geht nicht nur um Regulierung, auch dieses Preissignal ist, wie gesagt, außerhalb der energieintensiven Industrie, die eben das für die Produktion und die für die Wärme einfach braucht, glaube ich, in der Tat auch nochmal ganz entscheidendes. Und da will ich noch eine Facette ergänzen, bei der es jetzt wichtig ist, dass wir auch schnell agieren. Herr Habeck und auch Herr Müller von der Bundesnetzagentur haben eine sogenannte Gasauktion, obwohl es eigentlich eine inverse Auktion ist, angekündigt, also ein Anreizsystem für Industriebetriebe gegen Kompensation, ihre Gasverbräuche zurückzufahren. Das, so zeigt eine Umfrage von uns, kann auch nochmal einen Beitrag leisten von rund 1% des jährlichen Gasverbrauchs. Das ist ungefähr so viel wie 1 Grad in allen Haushalten weniger Heizung, um hier auch nochmal Entlastung zu sorgen. Nur das muss jetzt schnell kommen, weil im Oktober hilft so ein Modell keinem, sondern wir müssen auch hier jetzt den Sommer nutzen. Das ist also der Appell, wenn man so will, jetzt auch an die Bundesregierung, ein solches Auktionsmodell, auf das die Betriebe warten, schnell auf den Tisch zu legen, doch so, dass es nicht nur die Großunternehmen adressiert, sondern dass auch Mittelständler dort sich beteiligen können. Also ein weiteres Instrument, das aber unter dem Strich da nochmal an Herrn Hirt anknüpfend nicht reichen wird. Auch in unseren Prognosen sind sozusagen ist 1 Grad im Durchschnitt über alle Haushalte schon mit drin und über alle Haushalte ist immer schon eine ganze Menge. Selbst dann werden wir am Ende, wie gesagt, eine Lücke haben, die uns dann in diese ganz schwierigen Entscheidungen reinbringen wird, wer wird wie viel abgeschaltet oder wie viel werden alle reduziert im Gasverbrauch. Und dabei auch noch zu berücksichtigen, dass keine Produktionsanlagen kaputt gehen. Also das sind alles Punkte, die nicht lustig werden. In jedem Fall gilt jetzt, den Sommer zu nutzen, ist sozusagen das Maß aller Dinge.
Nur noch einen Hinweis zum Preissignal. Ich will da ja gerne dran glauben, aber Wenn die Umlage besonders hoch ist, dann wird das Preissignal ankommen. Gleichzeitig wird die Regierung gezwungen sein, für untere und mittlere Einkommen ein Entlastungspaket zu schnüren. Und ich verweise nochmal auf die drastisch gestiegenen Benzinpreise und Dieselpreise. Und hat das dazu geführt, dass die Leute weniger fahren? Nein. Es gab für Nordrhein-Westfalen gerade eine Auswertung über ein Navigationsunternehmen. Die Bewegungsprofile sind die gleichen wie vorher. Und ich befürchte, dass dieser Abwägungsprozess, wem kann ich wie viel zumuten, eine sehr, sehr lange Diskussion wird. Vielleicht ist der Winter da schon vorbei und es ist zu spät. Und wir sollten auch ehrlich sein, wir reden jetzt immer vom Herbst und Winter 2023. Es wird ja wahrscheinlich Jahre so gehen. Also wir haben immer das Gefühl, irgendwann ist es alles wieder wie früher. Nein, es ist es leider nicht.
Ja, umgekehrt, der nächste Winter 2023/24 wird im Zweifel der schwierigste.
Noch schwerer, ja.
Verzetteln wir uns da dann vielleicht aktuell zu sehr in kleinteiligen Diskussionen, anstatt das große Ganze in den Blick zu nehmen, Herr Hirt, vielleicht?
Tatsächlich mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ich teile den Wunsch nach Abwägungsprozessen und Sie können mir glauben, dass ich mir der Komplexität bewusst bin und die Notwendigkeit nach gesellschaftlichen Diskussionen sehe. Ich fürchte ein bisschen, uns läuft die Zeit weg. Ich meine jetzt nicht heute Abend, sondern hier
das
in Deutschland.
Auch.
Es liegt ja nicht in unserer Hand. Es ist ja nicht so, dass wir uns entscheiden können, das ist zu schmerzhaft, wir machen es nicht. Es liegt ja in Wladimir Putins Hand. Er dreht uns ja den Gashahn zu. Und übrigens schon seit einem Jahr, Stück für Stück und mit zunehmender Geschwindigkeit. Es ist ja nicht so, dass wir am Ende von dem Diskussionsprozess uns gemeinsam entscheiden können, die Industrie muss weiterlaufen, die Haushalte dürfen nicht sparen, das ist zu schmerzhaft und politisch zu kostspielig. Am Ende, wenn das letzte Gasmolekül verbrannt ist, dann sind die Leitungen halt leer. Das muss uns allen klar sein. Und dann haben wir keine Freiheitsgrade mehr, eine Entscheidung zu treffen, wo das Gas gespart wird. Ich hatte noch eine Frage offen von Ihnen, Frau Fröndrich, über Verpflichtung, den privaten Verbrauch zu senken. Das ist auch, also da kann man drüber nachdenken und diskutieren, aber vielleicht sollte man sich erstmal überlegen, ob das überhaupt möglich ist. Also ganz technisch, praktisch. Man kann ja nicht einfach den Druck in den Gasleitungen absenken. Das funktioniert technisch nicht mit dem Ziel, dass die Leute alle ein bisschen weniger Gas verbrauchen. Also mir ist völlig unklar, wie eine Verpflichtung umsetzbar sein könnte. Wir können ja nicht alle zwei Wochen irgendwie die Polizei in die Keller schicken und die Gaszähler überprüfen.
Ja, nochmal, wenn ich da mal keine... darf, das brauchen wir auch gar nicht, darum geht es nicht. Die Wohnungsbauunternehmen haben Interesse zu senken, weil sie damit sparen, weil sie einen Teil ihrer Ansprüche gegenüber dem Mieter vielleicht demnächst gar nicht mehr durchsetzen können. Das ist ja der Fall auch aus Sachsen. Also es geht nicht darum, dass der Staat jetzt kontrolliert, wie hoch, sondern dass wir die Vermieter ermächtigen, auf eine Temperatur von 19 bis 20 statt 20 bis 22 Grad zu gehen. Mhm. Und das wird die Mehrheit der Vermieter wahrscheinlich machen. Jedenfalls die kommunalen Unternehmen werden das machen.
Das gilt übrigens auch für die Büroarbeitsplätze. Auch da haben wir einen Arbeitsschutz ran.
Ja. Wir gehen jetzt tatsächlich schon langsam aufs Ende der Sendung zu, Frau Neubauer. Ich würde gerne noch mal eine Frage an Sie loswerden, weil das auch was ist, was uns immer wieder auch in Hörerzuschriften, Hörerinnenzuschriften erreicht. Angenommen, Wladimir Putin sagt, Nord Stream 2 wird nicht mehr genutzt nach der Wartung und kommt dann mit einem Vorschlag um die Ecke, wenn wir Gas möchten, dann müssen wir Nord Stream 2 in Betrieb nehmen. Wie sollte die Bundesregierung denn darauf reagieren? Das noch mal ganz knapp gefragt.
Also wir unterstützen aus Nordrhein-Westfalen, obwohl wir ja geografisch nicht direkt anschließen an die entsprechenden Stellen, die Anstrengungen, die LNG-Terminals so schnell wie möglich ans Netz zu kriegen. Es gab immer richtigerweise Aussagen, gerade der Grünen Partei, dass Nord Stream 2 eben nicht einfach wirtschaftspolitische Fragestellungen mit sich trägt, sondern eine geopolitische Maßnahme von Wladimir Putin Richtung Europa ist. So. Wir haben alle jetzt ausreichend die Not, die Herausforderung und ja, schon sozusagen die Vorzeichen einer möglichen schweren Krise beschrieben. Jetzt aber, ich sag mal, klein beizugeben und an der Stelle zu sagen, na gut, dann machen wir jetzt das, was wir übrigens durch den Angriffskrieg ja in einer nie dagewesenen Einheit und Einigkeit innerhalb Europas auch klar haben, dass diese Abhängigkeit, in die man sich gebracht hat gegenüber einem Anbieter von fossilen Rohstoffen aus Russland, dass das uns jetzt in diese Erpressbarkeit geführt hat. Deswegen braucht es alle Anstrengungen, dafür sind jede und jeder Alle sind gefragt. Politik muss über sich hinauswachsen, muss die Gesetze so schnell wie noch nie machen, muss so kreativ mit allen Akteuren vom Personalrat bis zum kommunalen Wohnungsunternehmen zusammenarbeiten. Und am Ende, glaube ich, muss eine Sache auch klar sein. Der Weg, wie wir hier rauskommen aus dieser Abhängigkeit, muss der noch ambitioniertere Ausbau von Wind und Sonne, von sozusagen den Energieträgern, die uns unabhängig
dann
machen werden.
Nehmen wir das als Schlusswort, Frau Neubauer.
Und den grünen Wasserstoff nicht vergessen.
Vielen Dank an alle für diese Diskussion. Achim Derks vom DIHK, der Energieökonom Leon Hirt, Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund und die stellvertretende Ministerpräsidentin von NRW, Mona Neubauer, waren unsere Gäste. Mein Name ist Sina Fröndrich. Tschüss und einen schönen Abend noch.